ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen, ich freue mich auf meinen Gast. Sie hat ihre Wurzeln in Hessen, aber sie kennt die halbe Welt. In London war sie eine renommierte Filmjournalistin. Sie hat lange in Los Angeles gelebt. Inzwischen ist sie zurück in Deutschland, wohnt in München und in Berlin. Und sie schreibt erfolgreiche Bücher mit Titeln wie zum Beispiel Mode und andere Neurosen oder Liebe und andere Neurosen. Herzlich willkommen, Katja Eichinger.
Ja, hallo.
Eigentlich hätte doch auch gut gepasst die Côte d'Azur und andere Neurosen, oder?
Beziehungsweise der Arbeitstitel war Geld und andere Neurosen. Aber
Sie haben wirklich drüber nachgedacht.
Ja. Also ich hatte schon überlegt, ob ich nicht ein drittes Neurosenbuch schreibe. Aber Geld, ich glaube, das wäre zu düster geworden. Ja.
Warum schreibt jemand, der gar kein Strandtyp ist und der eine bekennende Sonnenbrandparanoia hat, ausgerechnet ein Buch über die Côte d'Azur?
Ich reise an die Côte d'Azur, seit ich Mitte 20 bin, jetzt schon mehr als die Hälfte meines Lebens. Und zwar anfangs nur für das Filmfestival, weil ich dort gearbeitet habe, erst als Pressebetreuerin für Filme und dann als Journalistin. Seit 13 Jahren habe ich jetzt eine Wohnung dort und schreibe dort sehr viel. Es ist sehr gut zum Schreiben, es ist sehr still. Mein Französisch ist verbesserungsbedürftig. Die nötige Isolation der Autorin ist da gewährleistet.
Katja Eichinger, und was Sie an der Côte d'Azur so fasziniert, damit fangen wir gleich an.
HR1.
Genau meins.
Wer die Côte d'Azur liebt, der wird auch das neue Buch von Katja Eichinger lieben. Das große Blau heißt es. Es ist aber kein Reiseführer, sondern eine sehr persönliche Beschreibung mit vielen historischen Einordnungen und Anekdoten. Denn berühmte Menschen hat es schon immer dorthin gezogen. Was fasziniert Sie selbst an der Côte d'Azur?
Einerseits ist da eine sehr reiche Geschichte. Nietzsche hat dort, also sprach Zarathustra, zu großen Teilen geschrieben. Die großen Maler und Malerinnen des 20. Jahrhunderts, viele Autoren, Aldous Huxley hat dort Schöne neue Welt geschrieben, aber auch die vom Naziregime geflüchtet sind, es hieß das Weimar der Côte d'Azur, waren dort, es ist viel Glamour, Coco Chanel war dort unterwegs, hatte ein Haus, hat dort quasi die Sonnenbräune mitgebracht von ihren Urlauben an der Côte d'Azur. Und diese Mischung aus Glamour, Geschichte, Kunst und Sonne, hell, wunderbarer Natur, das ist für mich.
Aber Sie haben noch gar nicht die Farbe erwähnt. Also offensichtlich hat es auch viel zu tun mit der Farbe Blau.
Das stimmt. Das Blau an der Côte d'Azur ist tief und alles umfassend. Und ich kann von meinem Schreibtisch aus blicke ich auf das Meer und den Himmel. Und es ist dieses tiefe Eintauchen in eine Farbe, die so satt und irgendwo transzendental ist. Also ich habe versucht, das immer wieder zu beschreiben in dem Buch.
Blau ist blau, eben nicht.
Ja, ist eben nicht. Das ist ein bisschen ein Höhenflug des Gehirns und der Sinne hat man dort, wenn man in den Himmel und auf den Horizont schaut.
Muss man Millionär sein, um sich da wohlzufühlen, oder kann man da auch günstig Urlaub machen?
Man kann auch günstig Urlaub machen und vor allen Dingen kann man dort recht günstig leben, wenn man dort einmal dort ist. Sich vielleicht nicht direkt in den reichen Villenviertel eine Unterkunft sucht, sondern in einem kleineren Apartment. Und dann die Natur steht natürlich allen zur Verfügung. Also das, was diesen Ort so besonders macht. Man darf sich halt nur nicht vergleichen. Aber ich schaue dem gerne zu, diesen wahnsinnigen Booten und dieses extreme reiche Leben. Die wirken jetzt nicht unbedingt glücklicher. Also.
Und die Schönen und Reichen sind ja in Cannes auch nicht unter sich. Also spätestens gar nicht, wenn das Kreuzfahrtschiff dann anlegt.
Also teilweise sind bis zu 3 dieser Kreuzfahrtschiffe in der Bucht von Cannes und dann ist halt die kleine Stadt völlig überlaufen. Das Wasser ist schmutzig. Das ist eine Extremattacke dann, die da stattfindet, ja.
Das große Blau heißt das Buch. In der nächsten Stunde haben wir 3 handsignierte Exemplare für Sie. Katja Eichinger ist unser Gast im HR1 Talk. Sie hat ihre Wurzeln in Nordhessen, geboren in Volkmarsen, Abitur in Kassel. Und mit 6 Jahren hat sie schon angefangen, Klavier zu spielen. Wie viele Instrumente können Sie inzwischen?
Also Klavier, dann habe ich mein Taschengeld mit Kirchenorgel verdient. Klavier, Kirchenorgel und Geige.
Das heißt, die Orgel war für Sie ein Arbeitswerkzeug, oder was?
Genau. Und das war auch wirklich gut. Ich hatte halt eine sehr gute Lehrerin, die mich auch vorbereitet hat, mit meinen Nerven umzugehen. Also wie ist das, was macht man, wenn man daneben haut? Das ist ja nun bei der Orgel eher problematisch, weil das sehr laut ist. Und da muss man irgendwie lernen, mit seinen Nerven umzugehen. Und das habe ich von ihr gelernt. Das war ein gutes Training. Mein Lieblingslied ist Ich stehe an deiner Krippe hier. Ich liebe dieses Lied, ja.
Und spielen Sie das auch mal zu Hause?
Ja.
Oder muss man dafür
das? Oder herzlich. Nein, ich spiele viel Bach zu Hause. Weiterhin liebe ich Bach und ich liebe auch die Orgel als Instrument. Ja.
Aber Sie sind als Schülerin dann von Gottesdienst zu Gottesdienst gezogen und haben irgendwie 20 Mark verdient dafür, dass Sie dann im Gottesdienst gespielt haben. Und
24 Mark.
24 Mark. Das war richtig Geld dann für Sie als Schülerin?
Das war richtig viel Geld, ja.
Schließlich haben Sie als Zweitbeste des Jahrgangs Ihr Abitur abgelegt. Waren Sie stolz darauf?
Ja, das kam jetzt nicht so erwartet. Ich war jetzt nie so die Überfliegerin in der Schule. Ich glaube, vor allen Dingen die anderen waren alle sehr überrascht von mir, weil ich vielleicht auch eher stiller war. So eine Sache, die hat man einmal erreicht und wenn man manchmal was schief geht, später dann im Leben oder denkt, was mache ich hier überhaupt, dann konnte ich immer wieder sagen, nee, aber du hast es einmal geschafft und jetzt wirst du es wieder schaffen. Also, dass man sich selbst ein bisschen Mut macht, da hat mir das geholfen. Ja.
Und eigentlich bekamen die Besten der Schule ein Stipendium an der Studienstiftung des deutschen Volkes.
Leider wurde nicht ich, sondern mein bester Freund, der immer noch einer meiner besten Freunde ist, vorgeschlagen. Und dann bin ich dann zum Schuldirektor gestiefelt und habe ihn gefragt, wieso denn nicht ich? Und dann meinte er, ja, Fräulein Hofmann, das ist, also hat mir so die Pranke auf die Schulter gelegt und mir dann gesagt, Fräulein Hofmann, das ist, weil Sie den Geist der Schule nicht verkörpern.
Was hat er damit gemeint?
Na, ich war wohl nicht humanistisch genug, ja, oder was weiß ich, war nicht bürgerlich genug, war nicht angepasst genug. Habe ich oft drüber nachgedacht, aber...
Hat Sie das verletzt damals?
Natürlich.
Ja.
Dann habe ich gesagt, dir zeige ich's. Und ja, habe es ihm auch gezeigt, würde ich jetzt mal sagen. Aber so einen Moment der Wut, das ist ja auch ein unheimlicher Beschleuniger. Das war wie, auf einmal war der Flitzebogen gespannt und ich habe den Pfeil so weit geschossen wie möglich.
Und Sie haben den Pfeil nach London geschossen. Also kann man sagen, Sie sind ein bisschen aus Trotz dann von Kassel nach London gegangen?
Nein. Also ich hatte schon einen Studienplatz an der Hochschule der Künste in Berlin. Also der war mir sicher und hatte in der Zeitung gelesen, dass jetzt in England könnte man jetzt studieren und musste keine Studiengebühren mehr bezahlen. Da war so ein schickes Foto dabei von Leuten in Talaren, die da ihre Hüte in die Luft geworfen haben. Da dachte ich so, das ist doch schick, ah, super. Hab mich beworben, wurde irgendwie angenommen und dachte, ich gehe da mal ein Jahr hin. Meine Eltern haben das auch gar nicht so ernst genommen. Meine Mutter hat mich in den Zug in Kassel gesetzt. Ich hatte zwei Koffer. Heute wird man ja irgendwie hingebracht und es gibt große Verabschiedungen. Nein, ich wurde in den Zug gesetzt, bin mit dem Zug dahin, mit der Fähre übergesetzt und habe mich dann in einen Teilchenphysiker verliebt, als ich dort war und bin geblieben. Ja.
Katja Eichinger über ihren Werdegang.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und der Autorin Katja Eichinger. In London hat sie sich also freigeschwommen von der hessischen Provinz und ihr erster Freund Punk und Teilchenphysiker, tolle Mischung. Wie wichtig war dann diese Lebensphase für Sie?
Ja, ist schon sehr wichtig. Also als ich rüber bin nach England, war ja noch Margaret Thatcher Premierministerin. Also es war ein völlig anderes England. Klar, es wäre alles sehr viel einfacher gewesen, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Aber dieses sich durchzuschlagen in dieser Riesenstadt, auch die ganzen Verwirrungen, die damit einhergehen, dieses auf sich selbst gestellt sein und auch die englische Kultur, also auch diese Liebe zur Popmusik, die Liebe zu Punk, all das, also musikalisch hat mich das nachhaltig geprägt. Das war auch so der Anfang der Rave-Kultur. Das habe ich alles mitgemacht und es war irre aufregend. Ich hatte das Gefühl, ich bin im Zentrum der Welt.
Also Kirchenmusik und Punk ist für Sie gar kein Gegensatz oder kein Widerspruch?
Nein, überhaupt nicht. Bach war zu seiner Zeit absolute Avantgarde, würde ich mal sagen. Mhm. Beides kann mit sehr viel Krach verbunden sein. Ja.
Was sind so Ihre Erinnerungen, wenn wir jetzt New Order für Sie spielen?
Das ist wirklich so meine Musik, dieses etwas düstere, leicht depressive, aber hochadrenalinige Elektromusik und gerade eben Goth. Mein Freund damals war Punk, ich war Goth, obwohl ich war ein sehr schlechter Goth. Also man malt sich daher mit sehr viel Ausdauer und Geduld diesen Eyeliner und das Augen-Make-up und dann habe ich halt nicht dran gedacht. Ich saß im Auto und habe einmal die Augen grau gerieben und schon sah ich aus wie ein Panda-Bär. Also ich war wirklich unfähiger Goth, aber liebe immer noch die Musik.
Also hier kommt ein Klassiker für Sie von New Order mit Blue Monday für Katja Eichinger. Hier Hier ist der HR1 Talk. Katja Eichinger also hat studiert am renommierten British Film Institute in London und international erfolgreich als Filmjournalistin gearbeitet. Deshalb, das hat sie auch schon erwähnt, zieht es sie immer wieder an die Côte d'Azur, eigentlich zum Filmfestival in Cannes. Sie beschreiben in dem Buch aber auch, dass sie da mal hinter den Kulissen gearbeitet haben als Betreuerin für die Stars. Das stellen sich jetzt viele bestimmt als Traumjob vor.
Was das?
Nein, das ist ein wirklich harter Job, weil erst einmal musste ich dann sehr bald feststellen, überhaupt nicht gemacht für diesen Job, weil man kann ja jede Gedanken in meinem Gesicht ablesen. Ich kann nämlich ja überhaupt nicht verstellen und mein Gesicht zeigt immer genau, was ich denke. Es ist ganz furchtbar.
Also wenn Sie einen Star blöd fanden, hat er das sofort gemerkt.
Und
jetzt guckt sie ganz verschlägen.
Und dann ist es halt so, also Menschen kommen ja zu diesen Filmfestivals, es ist ein unheimlicher Druck. Sie haben Angst, sich lächerlich zu machen. Sie haben Angst, Geld zu verlieren, haben Angst, nicht geliebt zu werden. Das ist ja ganz wichtig meistens für berühmte Menschen, dass da ein großer Drang dahinter steht, geliebt zu werden. Und all das kulminiert dann am roten Teppich oder vorher oder danach bei Interviews. Und die sollte ich organisieren. Und als Pressebetreuer ist man halt immer die Person, an der sich alle auslassen, also die dann die Schuld bekommt, das hat nicht funktioniert, der Star denkt irgendwie, er sah bescheuert aus auf dem roten Teppich, da muss dann auch die Presseperson drunter leiden. Oder das Schlimmste ist noch, was einem passieren kann, ist, wenn man in Cannes bei einer Party vorne an der Tür steht mit der Gästeliste. Und dann wird man zwei...
Ich müsste auf der Gästeliste stehen.
Oh Gott, also die Lebensgeschichten, die einem da präsentiert werden und wie man zugelabert oder bedroht wird, das ist wirklich nicht so angenehm.
Was war die bescheuertste Ausrede, die Sie jemals da gehört haben?
Ach nee, sind ja meistens, dass irgendwelche Menschen genannt werden, die ganz klar einem auf die Liste gesetzt haben.
Leonardo DiCaprio hat mich draufgesetzt, genau. Und du lässt mich nicht rein oder was?
Ja, das sind so Momente in meinem Leben, die möchte ich wirklich vergessen. Nicht vergessen, aber das muss ich nicht nochmal erleben. Ich habe alle Achtung für einen Pressebetreuer. Das ist ein sehr anstrengender Job.
Ich liebe die Berlinale, weil sie so publikumsnah ist. Ja, da sitzt ja die Berliner Hausfrau durchaus mal neben einem internationalen Star im Kino. Cannes dagegen gilt als sehr elitär. Wollen die Stars da lieber unter sich sein?
Ich weiß nicht, ob das elitär ist, weil es sind schon sehr viele Leute aus Cannes, so, die dort arbeiten. Oder ab und zu ist es schwierig, ein Ticket zu bekommen. Mhm. Aber vor allen Dingen der Unterschied zu Berlinale ist, dass dort eben Frackgebot herrscht. Man macht sich schick. Schick ist ein weites Feld, aber vor jeder großen Premiere sind da große Menschenmengen mit Menschen in Abendkleidern, die Stufen hochgehen. Das ist aufregend.
Also ist ganz anderer Flair dann, ja.
Ja.
Muss man sich entscheiden, ob man lieber Hollywood oder Cannes mag?
Cannes, das Filmfestival, hatte immer eine große Nähe zum amerikanischen Kino. Da hat ja auch zum Beispiel Pulp Fiction von Tarantino hat dort gewonnen. Mhm. Also ob das jetzt Hitchcock ist oder Tarantino, viele amerikanische Regisseurinnen haben dort Erfolge gefeiert. Da ist die Berlinale eigentlich wesentlich arthausiger als Cannes.
Ach so. Ihr Mann Bernd Eichinger war ja vor allem in Hollywood erfolgreich. Der Baader-Meinhof-Komplex war ja sogar nominiert für einen Oscar. Wie hat er über Cannes gedacht?
Für ihn war das wahnsinnig anstrengend. Früher war das ja so, bevor es eben Internet gab und man sich Filme online angucken konnte, musste man halt das gesamte Jahr das war halt der Filmmarkt. Wenn man dorthin geht, will man ja Filme kaufen. Also Verleiher sind dorthin gefahren, machen es teilweise immer noch und schauen sich einen Film an, der zur Verkauf steht. Und da entscheidet sich dann eben, ob das kommende Jahr erfolgreich wird als Verleih, als Filmverleih oder nicht. Und da geht es um sehr viel Geld. Es geht auch bei den großen, wichtigen Filmen, ist ein Riesenandrang. Man steht eine Woche nur unter Strom und am Ende weiß man gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Das Essen ist dann auch natürlich während des Filmfestivals nicht besonders gut und doppelt so teuer. Es ist, die ganze Stadt bebt. Alle drängen sich um diese Filme. Und das ist für Filmschaffende so eine ganz eigene Hölle. Also er war jetzt nicht so der Cannes-Fan. Ja.
Katja Eichinger in HR1. Der HR1-Talk heute mit der Autorin Katja Eichinger. Und wir haben jetzt jemanden am Telefon, der die Arbeit mit ihr gut beschreiben kann. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Hallo, grüß Sie.
So leicht kann sie nicht erkennen. Helfen Sie ihr ein bisschen. Ein kleines Stichwort.
Das hat schon der Redakteur, der im Vorfeld mit mir gesprochen hat, befürchtet. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Die Katja wird mich gleich erkennen an der Stimme. Katja.
Christian!
Ja! Also, Christian Werner ist am Telefon.
Das ist genau, das bin ich. Hallo,
Sie ist
Katja.
Ein bisschen rot geworden gerade. Also,
ja, das Telefon verzerrt scheinbar.
Ja, also, das und ich war irgendwie gedanklich so in Hessen die ganze Zeit, dadurch, dass wir beim HR sind.
Also nee, der Fotograf, Fotograf Christian Werner aus Berlin. Wie haben Sie sich kennengelernt?
Katja und ich wurden zusammengeführt, kann man so sagen. Einerseits sollte ich sie damals porträtieren, als Katja ein Projekt über die Shopping Mall mit Reben Kohlhaas zusammen gemacht hat. Da bin ich beauftragt worden, von einem Magazin ein Porträt von ihr zu machen. Dann habe ich im selben Jahr ein Bildband über Los Angeles herausgebracht. Und da wurde Katja wiederum gefragt, einen Text zu diesen Bildern zu schreiben, der auch in einem anderen Magazin vorveröffentlicht wurde. Und schon damals, ich habe mir das nochmal angeschaut, war der erste Satz in diesem Text, A Sunny Place for Shady People.
Stimmt.
Und Katja hat damals schon Los Angeles, also meine Bilder von Los Angeles, kurz geschlossen mit ihren Eindrücken der Côte d'Azur und so die These aufgestellt, ob die Côte d'Azur nicht quasi so das Kalifornien oder das Hollywood Europas ist. Und von da musste klar gewesen sein, dass irgendwann ein Buch folgen könnte.
Das stimmt, Christian, dass du mich daran erinnerst, weil Somerset Maugham hat das über Monaco gesagt, a sunny place for shady people. Und
richtig.
Was ich so toll fand an deinen Fotos, du hast L.A. genau so gesehen und das gesehen, was ich gesehen habe an der Stadt. Diese Melancholie und diese Verlorenheit und dann die Schönheit der Palmen, also diese Mischung.
Ja. Sie haben also auch zusammen jetzt die Fotos gemacht für das Buch über die Côte d'Azur. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ich musste Auto fahren und Christian hat fotografiert und immer gesagt, jetzt halt an. Ja, ich glaube, was nachhaltig uns in Erinnerung bleiben wird, ist unser Besuch in Saint-Tropez.
Genau, das war wirklich aufregend.
Also Saint-Tropez ist ein ganz besonderer Ort, weil er halt mittlerweile gerade in der Hochsaison ist völlig überlaufen. Und es war ein ehemaliges Fischerdorf. In jedem kleinen Häuschen ist mittlerweile eine Designermarke und ein Designer-Boutique reiht sich an das andere und im Hafen sind die dicken Superjachten. Und das war jetzt nicht so wirklich unser Ort. Wir fanden es beide ein bisschen anstrengend.
Ein Disneyland für Superreiche, ne?
Ja, genau. Ja. Ich glaube, wir interessieren uns beide für Konsumkultur, was das, warum Menschen konsumieren, das interessante Blüten treibt, dann wieder etwas deprimierende Blüten. Es fasziniert uns beide. Ja. Und auch Glamour oder die düstere Seite des Glamours.
Was würden Sie sagen, was ist das Typische an der Arbeit mit Katja Eichinger?
Das Typische an der Arbeit mit Katja Eichinger ist, dass Katja sehr begeisterungsfähig ist, vor Ideen strotzt und einen sehr offenen Blick für die Welt hat und mir das Vertrauen schenkt, visuell umzusetzen, was sie aufschreibt oder auch irgendwie im Kopf hat. Und generell kann man sagen, dass die Zusammenarbeit mit Katja Eichinger wolkenlos ist.
Oh. Das war der Fotograf Christian Werner. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Sehr gern.
Danke dir, Christian. Danke.
Tschüss.
Ciao. Der HR1 Talk mit Katja Eichinger. Wenn Sie uns im Radio hören, dann kommen jetzt gleich die 11 Uhr Nachrichten. Aber es gibt dieses Gespräch natürlich auch als Podcast zum Nachhören auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Also gleich geht's weiter.
HR1 Talk.
Katja Eichinger ist eine Frau mit klassischer Bildung. Sie hat auch als Schülerin schon die alten Griechen gelesen. Und es war keine Qual für Sie?
Latein fand ich anstrengend, Griechisch nicht. Griechisch habe ich sehr genossen.
Sie könnten die sogar im Original lesen.
Ja, das war der Sinn der Sache, ne? Ja.
Den HR1-Fragebogen füllen wir besser auf Deutsch aus. Der kommt jetzt. Mein schönstes Privileg als freie Autorin ist?
Nicht ins Büro zu müssen.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
2,70?
Zuletzt geklaut habe ich.
Ich klaue nicht.
Kinder sind für mich?
Das Leben.
John Travolta.
Bin ich mal begegnet im Kartenhotel von Cannes. Da war ich Pressebetreuerin. Meine Aufgabe war, den Weg frei zu halten, wenn er aus dem Lift kam und durch die Lobby ging zum Auto, zur Limousine. Und es war ein Riesendurcheinander, wurde viel geschrien und ich war völlig überfordert, auch übermüdet. Und auf einmal steht da dieser Mensch mit diesen knallblauen Augen vor mir. Und ich hatte vorher nie wirklich eine Interesse oder große Meinung zu John Travolta. Aber diese blauen Augen, so hatte ich noch nie gesehen. Und das wird mir immer in Erinnerung bleiben.
Mein Lieblingsessen?
Avocados, Toast.
Am meisten auf die Palme bringt mich?
Es bringt mich nicht auf die Palme, aber es ermüdet mich diese derzeitige Empörungskultur.
Glück bedeutet für mich?
ach, das kann gutes Heißgetränk am Morgen sein oder ein schöner Sonnenschein. Das versuche ich täglich zu finden in kleinen Dingen. Aber auch, dass es meinen Eltern noch gut geht, meine Freunde, das ist schön.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Es gibt keine Lösung zur Demokratie, sondern Demokratie findet jeden Tag statt. Und dann müssen wir jeden Tag aufs Neue das Abitur machen.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Also mein großer, großer Held, und ich weiß aber nicht, ob ich es schaffen würde, mit ihm zu sprechen, weil ich ihn so großartig finde, ist Philip Glass. Wenn ich einfach nur sitzen und zuhören darf, dann würde ich sehr wahnsinnig gerne einen Abend mit ihm verbringen.
Der Glaube?
Ist auf jeden Fall da. Und das Buch, es heißt ja Das große Blau, ist sicherlich im Buch geht es auch um Transzendenz. Das ist sicher eins meiner großen Lebensthemen.
Mein größter Flop war?
Ach Gott, diese endlose Liste an riesigen Flops, wo soll ich da anfangen? Die großen Flops gehören zum Leben dazu. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, dann bete ich mir den Top 10 meiner peinlichsten Momente mir dann gerne vor. Aber ich versuche, netter zu mir selbst zu sein.
Gendern.
Oh, das mache ich gerne. Das ist, ich finde es jetzt unkompliziert. Für mich ist das kein Politikum, sondern einfach höflich und unkompliziert.
Räucherstäbchen.
Oh, ich liebe Räucherstäbchen. Wieso wissen Sie das?
Ich weiß alles.
Woher wissen Sie das?
Und wie viele Räucherstäbchen haben Sie noch zu Hause, wenn ich fragen darf?
Nein, ich muss jetzt unbedingt nachkaufen.
Nein.
Ja.
Sie haben sie doch mal verkauft, habe ich gelesen.
Verkauft?
Naja, weil Sie viel zu viele gekauft haben.
Also verschenkt, wenn, habe ich sie verschenkt, ja.
So.
Das war eine große Lieferung. Während Corona habe ich mich ein bisschen in der Bestellung vertan, aber bin ja ein großer Fan von Parfums und die Hauptstadt der Parfums liegt ja auch an der Côte d'Azur, also Grasse. Alles, was gut riecht, ist ganz in meinem Sinne.
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Oh, die Kunstbücher. Also ich habe mehrere Bücherregale über die Wohnung verteilt.
In den verschiedenen Wohnungen verschiedene Bücherregale, genau.
Ja, nee, auch in der Wohnung habe ich mehrere Bücherregale. Unten rechts, was steht denn unten rechts? Dann stehen meistens in den großen Fächern die Kunstbücher. Ne?
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Katja Eichinger. Vielen Dank. Und zum Dank spielen wir jetzt die Stones für Sie. Was verbinden Sie mit dem Song?
Wenn man jetzt sagt Stones oder Beatles, bin ich ja eigentlich Beatles-Fan.
Okay.
Ich liebe es Beatles. Aber die Stones liebe ich auch. Und sie haben eben an der Côte d'Azur diesen Song aufgenommen, Shine a Light, in der Villa Nelcote. Ich habe den Song gehört, da hatte ich eben, das beschreibe ich auch im Buch, hatte ich einen Freund von mir getroffen, den Bruder von Jane Birkin, Andrew Birkin. Und Andrew war sehr traurig, weil er eben wusste, dass es seiner Schwester Jane schlecht ging. Und bin dann nach Hause gefahren und habe eben diesen Song gehört, musste an daran denken. Und eben auch, wie Musik uns immer wieder rettet. Rettet uns immer wieder aus dem Zwiespalt zwischen kontrollieren wollen und loslassen. Musik ist immer wieder die große Rettung in meinem Leben. Und ich verbinde mit dem Song ein Nachmittag an der Côte d'Azur, wo ich ein bisschen traurig war. Und da hat mich der Song gerettet.
Shine a Light, die Stones für Katja Eichinger. Ich muss gestehen, ich war bisher nur einmal an der Côte d'Azur, kann damals sogar gemieden, vielleicht wegen meiner Vorurteile, das Klischee halt der Schönen und der Reichen. Katja Eichinger beschreibt diese Szenerie in ihrem neuen Buch mit feiner Ironie, zum Beispiel über die Damen mit dem "Wo gibt's hier Champagnerblick?" Können Sie den mal vormachen vielleicht? Und sie spricht vom Reichtumspornografie. Die Klunker, die Autos, vor allem diese Yachten. An den Yachten sieht man den Unterschied zwischen den armen Millionären und den Superreichen, oder?
Ja, beziehungsweise nicht alle dieser Yachten sind ja wirklich bezahlt. Also manche davon sind ja auch. Da gibt es ja einige Finanzierungsmodelle.
Wer hat hier die längste? Ja?
Ja, genau. Das ist ja das Erstaunliche. Es gibt viele dieser Yachten, die sind ja gebraucht zu haben. Der Markt für Gebrauchtyachten ist sehr groß, weil eben immer wieder das Problem auftritt, der Konkurrent, der Arbeitskonkurrent oder der Nachbar hat auf einmal eine 5 Meter längere Yacht, dann muss natürlich sofort eine Abhilfe geschaffen werden. Normalerweise bin ich jetzt niemand, der, das liegt mir nicht und das mag ich auch nicht so zu verurteilen oder zu urteilen. Jeder kann da leben, wer will. Aber mit diesen Yachten ist schon ein Problem, weil das natürlich, es gibt außer Privatjets keine umweltschädlichere Fortbewegungsform. Das ist so Orgien an Geld, die da im Wasser schwimmen. Es wirkt manchmal ein bisschen unangemessen. Ja.
Und weiß man dann als Insider, aha, der und der Milliardär ist gerade in der Stadt und der Milliardär?
Ja, da muss man sich aber dann wirklich eingehend damit beschäftigen. Aber mir war dann, auch wenn manchmal sind Freunde, die das sich auskennen und sagen, ach guck mal, der ist jetzt gerade da. Ich schaue da nicht so genau hin. Aber ja, man kann das so dann doch sehen.
Was
ja.
sind das für Leute, die diesen Reichtum so schamlos vor sich hertragen?
Oft ist ja so, dass, sagen wir mal, junge Tech-Billionäre, die haben ihr ganzes Leben lang, seit sie Teenager sind, nur am Schreibtisch gesessen und Geld gemacht oder programmiert und wissen gar nicht, wie das geht, Spaß haben am Leben oder wie bin ich eigentlich glücklich und wie gebe ich jetzt das ganze Geld aus, was ich gemacht habe. Und da kommen dann irgendwelche Berater oder irgendwelche nicht so besonders hellen Freunde und sagen ihnen, ja, kauf dir eine Yacht. Ja, und so ist eine reine Ratlosigkeit, wird dann das Programm abgespult und dann nach 10 Jahren fragt man sich ja, wieso bin ich eigentlich immer noch nicht glücklich, obwohl ich jetzt eigentlich alle Kriterien des in unserer Gesellschaft geltenden Glücks erfülle.
Wenn man das wahre Leben sehen will, dann muss man ja nach Côte d'Azur auch eigentlich nur die Augen öffnen. Also es gibt auch dort Armut, es gibt auch dort Geflüchtete.
Viele befinden sich an der Grenze, an der nahen Grenze in Italien und warten darauf, nach Frankreich reingelassen zu werden. Oder es gibt auch einen Ort, wo, sagen wir mal, Valerie, Picasso hat dort früher getöpfert und der Ort ist nicht besonders reich und wirkt dann teilweise auch ein bisschen unsicher. Und das sieht man dann dort. Und das ist natürlich dann interessant zu sehen. Auf der einen Seite hat man dort ein paar Kilometer weiter befindet sich die Villa des Königs von Saudi-Arabien. Und dann sind hier junge Männer, die in absoluter Armut und eben auch Perspektivenlosigkeit leben. Das sind die Côte d'Azur ist ein Ort der Gegensätze. Es ist nicht nur eben das Superreichentum, sondern eben auch große Armut oder große Schönheit und eben große Hässlichkeit. Man muss es schaffen, in der Côte d'Azur mit diesen Gegensätzen, die ja natürlich unserer Gesellschaft im Allgemeinen auszeichnen, klarzukommen. Und die sind dort extrem vorhanden.
All das kann man nachlesen im Buch Das große Blau. 3 Bücher liegen jetzt hier. Ich bitte Sie gleich noch, sie zu signieren. Wenn Sie eins haben wollen, die Quizfrage. Welcher Schauspieler hat Augen so blau wie die Côte d'Azur und bringt Katja Eichinger ins Schwärmen? Vor wenigen Minuten hat sie es noch getan. Jetzt anrufen unter 0800 155 4x die 1. Von welchem Schauspieler mit tollen blauen Augen hat sie gerade geschwärmt? 0800 155 4x die 1 oder Sie versuchen es bei uns im Netz auf hr1.de. Mit Uwe Berndt und Katja Eichinger. Sie lebt in Berlin und in München, aber wirklich zu Hause ist sie da, wo ihr Steinway-Flügel steht.
Ja.
In München also.
Ja.
Was ist das für ein Instrument?
Ich habe ja immer gedacht, dass ich nicht gut genug Klavier spielen kann, dass ich Steinway spielen darf. Aber dann war ja irgendein Geschäftstermin und da war so ein Anwalt, der mir erzählt hat, wie er so auf seinem großen Steinway spielt. Und dann hat er mir gesagt, was er spielt. Und dachte ich, wie bitte? Das spielt er, diesen Kinderkram. Und
alle
der hat
Entchen.
Ja, so ungefähr. Und dann dachte ich, ach, du darfst den auch haben. Also für mich ist so ein Instrument, ist ein magisches Wesen.
Und hat der Flügel eine Seele?
Ja, natürlich. Also ich habe dann nach langem Suchen, weil die sind sehr, sehr teuer, die neu zu kaufen, habe ich dann über einen, der heißt Herr Weschenfelder in Karlsruhe, er ist ein ganz großartiger Herr, der restauriert Steinways. Und über den habe ich dann so einen kleinen, den Baby Steinway
Ach,
gefunden.
Ein Baby Steinway.
Ein Baby Steinway. Und der ist von 1939. Der wurde dann von 2 Männern in den 4. Stock gehievt bei mir zu Hause. Also es gibt keinen Lift. Hätte auch nicht reingepasst. Und es war, als wäre jemand bei mir eingezogen.
Gibt es auch Tage, wo es ihm nicht gut geht, dem Flügel?
Naja, wenn so Wetterumschwung ist, ne? Aber an sich hält er sich wacker. Also es gibt...
Musik machen Sie aber nur für sich alleine?
Bei der Orgel hatte ich ja meine Lehrerin, die mir geholfen hat, mein doch sehr großes Lampenfieber zu überwinden.
Für die Gottesdienstbesucher.
Ja, genau. Ja. Aber im Klavier habe ich jetzt lange dran gearbeitet, an meinem Lampenfieber, dass ich jetzt doch mal so kleine Konzerte oder wenn ich Freunde da habe, spiele ich für die. Was sehr, sehr schön ist, ab und zu spiele ich im Orchester mit der Geige. Das liebe ich, weil ich da so verschwinden kann in dieser im Orchester.
Also dann nicht das Solo, sondern Tutti, genau. Ja?
Ja, und dieses Verschmelzen mit anderen Menschen beim Musikmachen, das ist wunderschön.
Okay. Jetzt müssen Sie nicht ans Klavier, Sie müssen nicht auftreten. Wir spielen für Sie einen Song von Wilco, Red, Eyed and Blue. Was verbinden Sie damit?
Oh, das ist, ich liebe dieses Album. Das ist halt jetzt mittlerweile schon so alt, von 1996. Und ich habe in London gewohnt und wurde mitgenommen auf ein Privatkonzert von Wilco. Die haben dort für die Musikindustrie in einem Privatclub gespielt. Und das war, glaube ich, in der Woche, als Tony Blair Premierminister wurde. Also Labour kam an die Regierung. Und das war ein Quantensprung. Großbritannien hat sich geöffnet. Das Leben wurde auf einmal viel aufregender. Und Wilco ist die Band, die ich am meisten gesehen habe. Von allen Bands habe ich am meisten live gesehen. Und den Song, klar, der hat auch diese Melancholie, die ich in Musik mag. Das wirft mich halt zurück, in so jungen Mitte 20 in London zu sein. Und
ach, ja. Das klingt gut. Dann sind wir jetzt wieder Mitte 20 und hören uns Wilco an mit Red, Eyed and Blue für Katja Eichinger. Katja Eichinger lebte noch in London, als sie ihren Mann kennenlernte. Es begann mit einem Telefoninterview mit dem damals schon sehr erfolgreichen Produzenten Bernd Eichinger. Wir kennen ihn alle, der bewegte Mann im Namen der Rose, der Untergang. Können Sie sich noch erinnern daran, was das Besondere an diesem Telefonat war? Denn ich meine, in so einem professionellen Kontext, da ist man doch eigentlich sehr beherrscht und kommt sich nicht näher.
Also ich kann mich sehr genau an den allerersten Satz erinnern.
Nein.
Ja, also es war einfach nur, ja, hallo, hier ist der Bernd Eichinger. Und der Klang seiner Stimme, das hat mich angezündet. Vor allem, weil, ja, schien es mir heller im Zimmer. Und ich kann mich noch erinnern, nach dem Telefoninterview ging ich dann ins Wohnzimmer und da war ein Mitbewohner von mir und er sagt, was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los?
Echt?
Ja, weil ich so gestrahlt habe. Ich glaube, ich habe mich zuallererst in seine Stimme verliebt. Ja.
War es vielleicht sogar gut so, dass Sie ihn aus der Ferne kennenlernten? Denn in Deutschland hatte er den Ruf eines ziemlichen Lebemanns.
Ich glaube schon, das hat mich dann auch so gewundert. Alle Leute hatten ja bei dem Namen Bernd Eichinger alle möglichen Ideen und Assoziationen. Und für mich war einfach nur einer von vielen Filmproduzenten, die ich interviewt habe.
Sie haben dann schnell geheiratet, sind mit ihm nach Hollywood gezogen. Hatten Sie nicht das Gefühl, ich muss jetzt was aufgeben? Sie waren ja eine sehr erfolgreiche Journalistin.
Was man schon aufgeben muss, ist, sich die Bestätigung durch den Beruf zu suchen. Wenn ich Journalistin bin, dann kriegt man ständig beim Journalismus ständig einen Kick. Ja, jetzt habe ich die Idee. Dann pitche ich die Idee zur Redakteurin. Dann führe ich das Interview, ist auch immer aufregend.
Ja.
Ja. Dann schreibe ich die Nummer und dann auf einmal sehe ich es im Druck. Und immer wieder kriegt man dieses Bestätigungsgefühl. Ich habe für Variety geschrieben, die meinten, ich könnte nicht mehr unter meinem Namen schreiben, Eichinger, weil das war so wie Spielberg heißen. Es ging halt nicht darum.
Haben Sie überlegt, ob Sie Ihren Namen behalten?
Hatte ich klar. Es war kurz vor der Hochzeit. Nee, es war nach der Hochzeit. Hatte ich noch drüber nachgedacht. Und dadurch, dass wir in Amerika geheiratet haben, war dann eine leichte Verzögerung mit dem Namenseintrag. Und da bin ich seiner Ex-Freundin begegnet, Bärbel. Wir haben uns ein Taxi geteilt und die hat mich da so in den Kopf gewaschen und hat gesagt, wieso, Katja, was denkst du überall nach hier? Seid jetzt verheiratet, jetzt machst du es auch richtig und jetzt nimmst du auch den Namen an.
Und darauf haben sie gehört?
Ja. Warum nicht diese nette, kluge Person? Ja. Wir haben dann viel zusammengearbeitet, ich habe für ihn recherchiert und ich habe die Drehbücher lektoriert, also ich war seine erste Leserin. Ich habe unheimlich viel gelernt durch ihn, aber natürlich musste ich damit klarkommen, dass er das abbekommt. Das hatte aber auch Vorteil, weil ich ja gesehen habe, wie er ständig im Fadenkreuz der Kritik stand. Und das war auch ganz schön hart, was er da täglich aushalten musste.
Es war ein anstrengendes Leben, das er geführt hat.
Ja, ja, und war schon okay für mich, dass ich da ein bisschen unter dem Radar geflogen bin. Das auszuhalten, jeden Tag den Pressespiegel bekommen und sehen, was die Leute wieder über einen geschrien haben, das ist nicht angenehm.
Im Jahr 2011 ist er dann unerwartet an einem Herzinfarkt verstorben mit 61 Jahren. Und ein Jahr später haben Sie dann schon eine Biografie über ihn veröffentlicht. War das Ihre Art und Weise, die Trauer zu verarbeiten?
Ich glaube schon, ja. Also er wollte immer, dass ich seine Biografie schreibe. zu Lebzeiten und das wollte ich aber nicht. Das wäre dann einfach ein Tick zu eng gewesen.
Eben, wo ist da die Distanz, wenn genau. man eine Biografie schreibt?
Ja, ja. Und andererseits habe ich ihm halt sehr viel zugehört. Ich bin ein großer Anhänger der Psychoanalyse und höre auch gerne Menschen zu. Habe auch gemerkt, dass ihm das gut getan hat, die Geschichten über sich zu erzählen. Und ich wusste, er wollte das und ich wusste auch, weil er hat ja immer mit Augenzeugenberichten gearbeitet, sagen wir, ob das jetzt das Drehbuch zum Untergang oder ein Bader-Meinhof-Komplex war, wusste ich, dass Augenzeugenberichte nur was wert sind, wenn sie direkt aufgezeichnet werden, weil sich die Erinnerung einfach anpasst. Und ich hatte den ganzen Kopf voller Geschichten. Ich hatte das Gefühl, mein Kopf platzt gleich und irgendwo musste das ja hin. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und das aufgeschrieben und hatte da auch noch den Klang seiner Stimme im Ohr. Das hat auch geholfen. Also wenn ich jetzt manchmal in das Buch hineinschraue, das heißt BE, dann wundere ich mich, wie viele Details da drin sind. All das kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Und die Erinnerung passt sich ja nun einfach mal den Gegebenheiten der Gegenwart an. Also ich bin sehr froh, dass ich das aufgeschrieben habe.
Ja. Katja Eichinger über ihren Mann. Hier ist der HR1 Talk. Katja Eichinger hat sich zuerst als Filmjournalistin einen Namen gemacht, aber zum Beispiel auch in Sachen Mode kennt sie sich sehr gut aus, weil sie auch mal ein Praktikum gemacht hat bei der Designerin Vivienne Westwood. Was haben Sie da so gelernt?
Da habe ich gelernt, vor allen Dingen, dass ich nicht in der Modewelt arbeiten möchte.
Also, eine wichtige Erkenntnis, oder?
Ja, das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch in Erwägung gezogen. Ich habe das sehr genossen dort, aber ich habe dann gemerkt, so eine grundsätzliche Begeisterung für irgendein Modestück oder ein T-Shirt oder eine Jacke, die fehlt mir dann einfach. Ich denke gerne über Mode nach und schreibe ja auch für die Vogue oder andere Modezeitschriften. Aber in der Mode zu arbeiten und als Designer zu arbeiten, ich denke ja gerne nach, ich beschreibe gerne und das ist ja immer eine beobachtende Position, die ich da einnehme. Es ist was anderes, wenn man in der Industrie drin ist.
Weil sie nicht verkaufen wollen, sondern genau. halt auch kritische Sachen sagen wollen. Ja.
Genau.
Zum Beispiel haben Sie ja mal gesagt, wir brauchen eine Reformation der Mode. Was meinen Sie damit?
Naja, momentan haben sich einfach die Verkaufszyklen so verschleunigt, besonders sagen wir mal bei Fast Fashion, also sowas wie Zara oder H&M. Die Zyklen sind so beschleunigt, die Leute tragen vielleicht ein T-Shirt ein oder zweimal und denken dann schon, dass es was Altes und werfen das weg. Also so eine Wegwerfmode, die da entstanden ist und die einfach jetzt von der Umwelt her nicht tragbar ist und das widerstrebt mir völlig meinem Modeempfinden. Ich finde schon, dass es günstige Mode geben muss, aber keine Wegwerfmode.
Welche Themen beschäftigen Sie im Moment so? Jetzt ist das eine Buch ist fertig, über Mode haben Sie schon geschrieben. Sie schmunzelt.
Ja, es ist natürlich dann sofort, das eine Buch ist fertig und sofort fängt man an, über das nächste nachzudenken.
Aha, und verraten Sie uns was.
Ach, also das Vorbild ist eine meiner Schulfreundinnen. Die hat mich auf die Idee gebracht. Aber ich kann dazu gar nichts sagen. Wenn ich das dann sage, dann ist alles schon verraten. Aber, aber es ist so viel, also sie ist...
Also es ist wieder ein feuilletonistisches Buch, kein Roman.
Doch,
so.
Es wird so mehr in die Fiktion gehen.
Mhm.
Es wird schon auf Tatsachen beruhen, aber eben auch fiktionalisiert. Meine Schulfreundin, die ich schon immer sehr bewundert habe, wie sie ihr Leben meistert und wie sie das alles so schafft. Das war immer eine meiner Heldinnen und konnte mir auf einmal vorstellen, sie verbinden mit anderen Frauen, die ich kennengelernt habe, dass das eine gute Hauptfigur hergeben würde. Ja.
Okay, mehr scheint sie nicht verraten zu wollen. Scheint jedenfalls eine starke Frauengeschichte zu werden, wenn
ja.
ich das richtig zusammengefasst habe. Ja?
Ja.
Herzlichen Dank für den Besuch im HR1 Talk. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Ein Gedicht? Ja. Cäcilie muss die Fenster putzen, sich selbst zum Gram jedoch dem Haus zu nutzen. Durch meine Fenster, so spricht die Frau, muss man so durchschauen können, dass man nicht genau erkennen kann, ob dieses Fenster Glas oder bloße Luft ist. Merkt ihr das? Cäcilie ringt mit allen Menschen Waffen, doch Ähnlichkeit mit Luft ist nicht zu schaffen. Zum Schluss erringt sie sich zu einem Schrei und schlägt die Fenster allesamt in zwei. Dann säubert sie die Rahmen von den Resten und ohne Zweifel ist es so am besten. Sogar die Dame spricht zunächst vernutzt. So hat Cäcilie ja noch nie geputzt. Dann säubert sie die Rahmen von den Resten. Bald sieht man was geschehen und sagt einstimmig, diese Magd muss gehen.
Busch?
Ich glaube, Morgenstern.
Also, ja. Mit diesen wunderbaren Zeilen gehen wir in diesen Sonntag. Danke für den Besuch. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast bei uns auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir beide sagen, schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
HR1. genau meins.